Das Internet, ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten und der unbegrenzten Tiervideos und auch ein Ort der ganz besonders verlockenden Angebote.
Während die meisten im Alter 8 Stunden am Tag arbeiten gehen für ein Nettogehalt von 2000 Euro, investiere ich nur die Hälfte der Zeit, arbeite meistens 4 Stunden am Tag und verdiene das Doppelte.
Nicht wenige Social-Media-Accounts versprechen so etwas hier. Entspannten Lifestyle, gute Bezahlung, absolute Freiheit in der Zeiteinteilung. Das Geheimnis hinter ihren Versprechen hat meistens 3 Buchstaben. MLM. Multi-Level Marketing.
How much were you making back then?
In the MLM business?
Yeah.
That was the first time I'd ever made $10,000 in a month.
$10,000 monatlich im Multilevel-Marketing oder Netzwerk-Marketing, ein System, das schnellen Reichtum verspricht und das nicht selten auch von Scammern genutzt wird, aber auch von gewöhnlichen Haushaltswarenherstellern, Staubsauger, Küchengeräte, Dosen. Das sind alles Produkte, die über Multilevel-Marketing verkauft worden sind oder immer noch verkauft werden. Und das nicht erst seit heute, sondern seit den 40er Jahren.
There is nothing so vitalizing or revitalizing as pitting one group of dealers against another one in friendly competition.
Ein kompetitives Verkaufssystem also, das seit mehr als 80 Jahren existiert und das alles, obwohl versucht wurde, es zu verbieten. Wir tauchen ein in die Welt des Netzwerkmarketings, von der Bürste zur Vitaminpille zur Plastikdose.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Hallo und herzlich willkommen zu What the Wirtschaft. Ich bin Markus Wolf und heute auch an Bord ist
Gregor Lischka.
Genau, wir beiden sind ja Teil des Teams von What the Wirtschaft. In What the Wirtschaft schauen wir auf die alltäglichen Wirtschaftsphänomene oder zumindest darauf, wo uns Wirtschaftsphänomene begegnen. Und die begegnen uns eben zum Teil auch auf Social Media oder im Bekanntenkreis.
Und heute geht es hier um eine Art des charismatischen Verkaufens, die aus irgendeinem sonderbaren Grund nicht totzukriegen ist, obwohl sie oft so daherkommt.
Ja, hallo. Die 2 magischen Wörter, um Nahrungsergänzung zu verkaufen.
Wie zur Hölle kann sowas sich auf dem Markt behaupten? Die Idee hinter allen Formen von Netzwerkmarketing ist, da gibt es einen Influencer, der wirbt euch als Verkäufer. Ihr könnt dann die Waren bei ihm bestellen und für jeden Verkauf verdient ihr zwar einen bestimmten Wert, aber er verdient halt auch etwas mit. Er bekommt also Provision für sein Netzwerk und so wird es für jede einzelne Person im System interessant, immer neue Leute zu werben. Das ist Netzwerkmarketing oder Multilevel-Marketing in a nutshell. Beide Begriffe werden von uns in der Folge synonym genutzt. Soweit erstmal die Theorie.
Und um nicht nur von Menschen über TikTok oder Instagram zu hören, wie so ein Geschäftsmodell auch in der Praxis läuft, haben wir uns das Ganze einmal von Sam erklären lassen. Sam hat vor ein paar Jahren für ein paar Monate bei einem, wenn man das so sagen kann, recht traditionellen Multilevel-Marketing-Unternehmen gearbeitet.
Ich habe das damals gemacht, weil man, was halt so ein Konzept oder so ein Angebot gab, dass du dir halt deinen Thermomix erarbeiten konntest.
Der Thermomix, die Allzweck-Küchenwaffe, die Brutstätte des Curry-Dattel-Dips. Man kennt ihn und warum wir mit Sam sprechen, hat auch einen speziellen Grund, denn eigentlich kennt doch von euch auch fast jeder, wahrscheinlich in seinem entfernten Bekanntenkreis, irgendwen, sei es die Thermomix-Tante oder der Finanzvertrieb-Cousin zweiten Grades, der auch bei einem so mysteriösen Verkaufsmodell schon mal involviert war. Und bei mir ist das halt Sam, die ich noch aus meiner Studiumszeit im schönen Baden-Württemberg kenne. Man hört ihr vielleicht auch so ein bisschen den Dialekt an, des Alemannischen. Aber wahrscheinlich hat jeder einen solchen Berührungspunkt zu MLM. Sam arbeitet mittlerweile, das der Transparenz halber, selbst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben sie jetzt aber gefragt, ob sie uns nochmal erklären kann, wie sie damals bei einer der bekanntesten deutschen Netzwerkmarketingfirmen eingestiegen ist, bei Vorwerk.
Genau, dabei Vorwerk hat Sam also einen Thermomix verkauft, beziehungsweise mehrere Thermomixe. Und ihr Ziel war jetzt gar nicht unbedingt der schnelle Reichtum, das Get-Rich-Quick-Scheme, was man vielleicht auch oft kriegt bei MLM-Systemen, sondern sie wollte vor allem selbst erstmal so ein Gerät haben.
Meine Schwester hat den auf der Messe sich gekauft einfach. Und ich wollte aber die Kohle halt nicht ausgeben dafür.
Ein Thermomix kostet, für euch vielleicht zur Info, neu um die 1.500 Euro, kann durchaus auch teurer sein. Und Vorwerk, die eigentlich mir vor allen Dingen bekannt waren für ihre Staubsauger, macht knapp die Hälfte seines Umsatzes mit diesen Küchenallzweckgeräten. Das ist an sich schon interessant, aber man versteht schon mal die Grundidee. Eine neue Beraterin, ein neuer Berater müssen erstmal ein Gerät sich selbst besorgen und das bezahlen sie dann ab, indem sie anderen diese Geräte vorführen und dann verkaufen.
Und hab dann gedacht, ja gut, dann versuche ich das mal. Und es war so, dass eben, ich habe dann meinen Thermomix bestellt, habe den dann bekommen, musste den dann auch als Vorführgerät verwenden. Und mit jedem verkauften Thermomix habe ich einen Rabatt an meinem bekommen oder halt wurde das an meinem abgezogen. Und insgesamt musste ich, glaube ich, 6 Thermomixe verkaufen, um meinen zu verdienen.
Also das ist ein wichtiger Punkt bei vielen MLMs und zwar ist das der Punkt, der sich Internal Buying nennt. Also du kaufst als neue Verkäuferin erstmal selbst einen Thermomix oder du hast so einen aufgeschobenen Zahltag sozusagen und du musst dann neue Kunden finden, um diesen Kauf zu refinanzieren. Das ist also sowas wie der eingebaute Expansionsmechanismus in diesem ganzen System und deswegen auch der Grund, warum diese Schemes so schnell wachsen. Und das ist auch das, was die Geschichte vieler MLM-Modelle geprägt hat. Du musst erstmal in Vorleistung gehen, dir selbst ein Starter-Kit oder ähnliches zulegen und dann musst du erstmal verkaufen. Das heißt, irgendwie wird dein Commitment und dein Ehrgeiz auch finanziell angeregt.
Ziemlich clever. Und dann gibt es da ja auch noch eine zweite Sache.
Und ich musste dafür ein Gewerbe anmelden. Also ich war selbstständige Handelstreibende oder irgendwie sowas. Und hatte dann einmal in der Woche, glaube ich, immer so ein Thermomix-Treffen. Ich weiß gar nicht, ob das Pflicht war, ich glaube nicht, aber man sollte schon, oder es war halt mit vielen und mit einigen Thermomix-VertreterInnen hier aus der Region und halt auch der Ortsvorsteherin, die dann halt so ein bisschen die Gruppe hier in Schwenningen unter sich hatte.
Und mit dieser Formulierung unter sich hatte, versteht man auch schon, dass es hier schon Hierarchieebenen gibt. Wie in so einem Parteiverband mit der Ortsvorsteherin fast schon, hatte ich mir gerade gedacht. Es gibt Leute, die als selbstständige Beraterin verkaufen, also quasi die Fußsoldaten sind. Und es gibt dann die Teamleiterinnen, die unter sich die Leute haben und an denen wiederum mitverdienen. Und bevor wir uns jetzt fragen, wann das Verkaufen von solchen Küchengeräten vielleicht einfach nur ein harmloser Nebenerwerb ist oder wann solche Modelle vielleicht auch in einen Scam kippen können, schauen wir erstmal darauf, welche gar nicht so internetaffine Geschichte hinter Multi-Level-Marketing überhaupt steckt.
Für den Beginn des Multi-Level-Marketings gehen wir zurück in die Zeit der Jahrhundertwende um 1900 in den USA. Und wir holen uns dafür Hilfe von Claudia Groß, die ist Professorin in den Niederlanden in Nimwegen und forscht unter anderem zur Geschichte von MLMs.
Und laut ihr ging alles los mit ganz alltäglichen Produkten. Bürsten und Staubwedeln sozusagen. Eben Dinge, deren Anwendung man als Vertreter oder Vertreterin ganz praktisch präsentieren konnte.
Und das waren wirklich Haushaltsprodukte, weil man muss natürlich auch denken, dass in den USA diese ganze Infrastruktur an Geschäften oder dass jeder ein Auto hat, um Geschäft zu fahren, um eben dann was zu kaufen. Das gab es ja früher, also vor 120 Jahren eben auch gar nicht. Also das sind schon die historischen Ursprünge.
Also hier noch ohne Netzwerk, aber mit Koffern voller Produkten. Das ist die Zeit des Direktvertriebs, der also noch ohne Multilevel oder so funktioniert. Kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber das waren dann einzelne Verkäufer, die Werkzeuge, Tees und Salben von Tür zu Tür verkauft haben.
Und es gibt auch eine sehr gute Geschichte des Netzwerkmarketings von der US-Historikerin Nicole Woolsey Biggert, die heißt Charismatic Capitalism, also charismatischer Kapitalismus. Und da wird beschrieben, dass dieser Direktvertrieb dann in den Jahren ab der Jahrhundertwende bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg einen enormen Auftrieb auch hatte, weil Leute ein Einkommen gesucht hatten. Und es auch in der Zeit zum Beispiel der Great Depression in den 20er Jahren einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gab und dementsprechend auch Leute nach einem Nebenverdienst gesucht haben. Das ist halt auch immer eine Geschichte von MLMs. Es ist am Ende ein Nebenverdienst und für viele Leute immer noch eine Art von prekärer Nebenverdienst.
So, bisher haben wir gehört, wie Firmen selbstständige Vertriebsmitarbeiter belohnt haben, wenn die ihre Produkte verkauft haben. Das war die Phase, die man noch den einfachen Direktvertrieb nennen kann. Direkt bei der Kundschaft. Und dafür gibt es dann Prozente. Jetzt kommt aber ab den 40er Jahren etwas Neues. Und das nennt sich wirklich Multi-Level Marketing.
Und dann eben wirklich dieses MLM-Modell, das war wirklich Nutrilite, eine Nahrungsergänzungsfirma, und die als erstes dieses MLM ausprobiert hat, mit der Idee, dass ich auch mitverdiene an anderen, die ich anwerbe.
Ist ja auch irgendwie interessant, dass Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen ja heutzutage auch immer noch einer der Hauptmärkte sind für MLMs, zumindest wenn ich meinem Instagram-Feed trauen kann, und dass das auch der Gründungsmoment dieser Branche in den 40er Jahren schon war.
Und davor war es entweder eben nur verkaufen oder ich verdiene mit. Wenn jemand anderes einsteigt, unter mir oder durch mich, dann verdiene ich Bonuspunkte für Produkte. Ja, also wenn ich jetzt quasi eben 10 Leute motiviere, auch ein Produkt zu kaufen, dann kriege ich dieses Produkt gratis. Aber das war noch nicht ein Kommissionsmodell, was dann weitergeht, dass ich wieder auf die indirekten Rekruten, also die unter mir und die wieder anwerben und wieder und wieder wieder. Also das ist wirklich erst seit den 40er Jahren.
Diese Idee vom Netzwerk verkaufen, die sorgt dafür, dass Unternehmen enorm schnell wachsen können. Jede Verkäuferin, jeder Verkäufer hat also einen Anreiz, wiederum neue Leute zu werben. Und das nutzen recht schnell dann auch andere Unternehmen und überlegen sich noch etwas Neues. MLM entwickelt sich weiter.
Unter anderem entwickeln sie sich weiter, indem sie nicht mehr nur Vitaminpillen verkaufen, sondern auch Produkte, die so hier klingen. Ich habe das hier mal so ganz nah ans Mikrofon gepackt. Schließen, im besten Fall luftig.
Nach Käsebrot und
genau,
Trauben,
ist sehr sinnlich.
Weintrauben.
Es ist der Sound von Tupperware. Ich habe eine sehr kleine Dose, die mir vermacht wurde. Ein Unternehmen, das auch, genau wie Nutrilite, dieses MLM-System übernommen hat, aber noch so eine gewisse Prise extra hinzugefügt hat. Und zwar vor allem die Prise Party.
Wer kennt sie nicht, die Tupper-Party?
Genau.
Ein Klassiker der Provinz und Vorstadt.
Richtig, also
Haushalte.
Das ist natürlich auch das Interessante an diesem Unternehmen, dass sie nicht nur ein neues Produkt sich überlegt haben, sondern auch eine neue Art des Verkaufens. Und wir hören, um da nochmal ein bisschen einzutauchen in diese Zeit, ein bisschen Archivmaterial, das ich für eine andere Recherche für einen Podcast namens Huckel Tupper über den Aufstieg und Fall von Tupperware gesammelt habe.
Mr. Tupper had, as I know all of you know, no coordinated selling plan before we had Tupperware home parties. That's an old story with all of you.
Also wir hören hier die sehr bestimmte Stimme einer Frau namens Brownie Wise und die ist nicht nur die erste Frau überhaupt auf dem Cover der altehrwürdigen Business Week gewesen, also einer Wirtschaftszeitschrift aus den USA, sondern ihr Fachgebiet ist eben Netzwerkmarketing, Multilevel-Marketing, aber in Partyform. Ende der 40er Jahre startet nämlich eine neue Spielart des MLMs, das man Party Plan Selling oder den Partyverkauf nennt. Und sie macht hier klar, dass der Erfinder dieses ikonischen Produkts, dieser Dose, ein Mann namens Earl Tupper, eigentlich keinen richtigen Plan für den Verkauf seines Produkts hatte. Er hatte Dosen, er hatte Deckel, aber eben keine Idee, wie er die an die Leute bringt.
Und da kam Brownie Wise ins Spiel. Man konnte diese Produkte von Tupper nur auf Partys kaufen. Und dann war die Idee, dass eine schon für Tupperware arbeitende Verkäuferin eine Party-Gastgeberin anwirbt, die dann wiederum Freunde und Freundinnen, Nachbarn und so weiter zu einer Party einlädt. Das Buch der Historikerin Nicole Woolsey-Biggert, das wir schon mal erwähnt haben, heißt ja nicht umsonst Charismatic Capitalism. Es soll halt nochmal klar machen, eine der ganz wichtigen Sachen in diesem Modell des Verkaufens und Gewinnmaximierens ist Charisma, eine Prise Nachbarschaftsconnections und die Fähigkeit, andere Leute zu motivieren.
Und das entweder über eine ganz besonders lustige Party oder auch über Preise oder einfach über eine extreme Identifikation der Verkäuferinnen, die ja wohlgemerkt, haben wir schon gesagt, größtenteils selbstständig waren mit dem Unternehmen. Und man findet bei YouTube zum Beispiel auch Tanzvideos von Verkäuferinnen aus verschiedenen Ländern von Tupperware, die zu einem offiziellen Tupper-Song tanzen. Also du hast das Tupper-Feeling in allen Bereichen deines Körpers, einmal ganz oben und dann in den Tickly-Toes und so und du zeigst sozusagen alle einzelnen Bereiche an. Es hat schon was von einem Kinderlied, würde ich sagen. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass man das auch schwer wieder rausbekommt nach so einer Recherche, wenn man das zu oft hört. Aber es zeigt schon vielleicht was, und dieses Lied wurde von Brownie Wise in Auftrag gegeben, was da an Commitment auch eingefordert wurde von den Verkäuferinnen und Verkäufern. Tupperware zum Beispiel hat in der Vergangenheit, bis sie im letzten Herbst Insolvenz angemeldet haben, für die besten Verkäuferinnen immer ganz große Events veranstaltet und dort Preise ausgelobt und da auch zum Beispiel Autos verkauft oder man konnte auch eine Reise auf der AIDA gewinnen, wenn man besonders viel verkauft hat.
So, und du hast ja mit vielen Menschen aus dem Unternehmen gesprochen und daher wissen wir auch, die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, sind oft, um es diplomatisch auszudrücken, sehr überzeugt von der Sache. Die sind wirklich komplett und mit voller Seele überzeugte Verkäuferinnen ihrer Produkte zu einem Grad, dass es manchmal fast ein bisschen zu viel ist. Claudia Groß von der Universität Nimwegen nochmal.
Genau, also ich meine, es wird schon meistens damit geworben, dass man einfach nebenher einsteigen kann oder das einfach mal ausprobieren kann. Aber ich denke, das, was dann die Realität ist, es sich auch unterscheidet. Also ich denke jetzt bei solchen klassischen Frauenvertrieben, wo Mütter dann einsteigen, ist es wirklich oft also Nebeneinkommen und bleibt auch so und kann auch eben quasi jahrelang so bleiben. Aber jetzt gerade MLMs, die dann eher so sektenähnlich sind, so kultmäßig, da ist ja genau die Beschreibung, dass Leute sagen, ich habe gar keine Zeit mehr. Ja, also ich muss die ganze Zeit zu Meetings gehen und so viel posten bei Insta und dies und jenes.
Das Besondere an vielen der vergangenen und heutigen MLMs ist, dass das Persönliche und das Finanzielle verbunden werden. Die Menschen, die in solchen MLMs arbeiten, sehen ihren Job oft als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, als etwas, das nicht nur ein Job ist, sondern fast schon so etwas wie eine Berufung. Überspitzt gesagt, manche MLM-Vertriebe sind nicht einfach nur ein Unternehmen, sondern fast schon eine soziale Bewegung.
Und eigentlich gibt es nicht viel, was das Wachstum dieser Netzwerkmodelle in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stoppen kann. Es gibt aufsteigende Mittelschichten in Westeuropa und in den USA, die bereit sind, auch Geld für diese Produkte auszugeben, für diese manchmal etwas teuren Produkte. Und es gibt viele Menschen, die in diesem System arbeiten möchten.
Das Problem ist nur, man kann natürlich Plastikdosen verkaufen, die wir alle zu Hause haben, Wischmops oder Staubsauger. Das sind ja reale Gegenstände, die im Idealfall auch einen realen Nutzen haben. Aber was, wenn MLMs eigentlich auch das perfekte Modell dafür sind, um zum Beispiel magische Erde aus eurem Garten zu verkaufen, die angeblich heilen soll.
Vielleicht nur ein willkürliches Beispiel, vielleicht aber auch real passiert. Wir werden gleich mehr darüber erfahren. Dann nämlich kippt die erleuchtete Gemeinschaft schnell in etwas, das eher einem Scam ähnelt als einer Familie.
Im Windschatten dieser sehr erfolgreichen Modelle, die in den 1940er, 50er Jahren erst die USA und danach die ganze Welt erobern, blühen nämlich peu à peu auch illegale Pyramidensysteme auf. Pyramidensysteme oder auch auf Englisch Pyramid Schemes werden die genannt, weil sie wie eine Pyramide eine Person an der Spitze bereichern und jede Ebene einen immer größeren Kreis von einfachen Vertrieblerinnen und Vertrieblern hat, die dafür verkaufen müssen. Das könnte man jetzt prinzipiell mit MLMs gleichsetzen, aber rein rechtlich gibt es einen Unterschied zwischen Pyramid Schemes und MLMs. Und der betrifft vor allem die Frage, was genau eigentlich belohnt wird. Wird belohnt, dass ich jemanden Neuen in das System reinziehe oder dass ich ein reales Produkt verkaufe? Und wie gut sind dann auch noch die Verdienstmöglichkeiten für Vertrieblerinnen und Vertriebler in diesem System?
Und in dem Zusammenhang hat die Federal Trade Commission, das ist sowas wie die Wettbewerbsaufsicht in den USA, ein Verfahren gegen einen der damals größten MLM-Anbieter und die heutzutage auch immer noch existieren, gegen Amway gestartet. 1975 war das. Amway ist der Nachfolger von Nutrilite, die kennen wir ja noch von ihren Vitaminpillen, also der Nachfolger der allerersten MLM-Firma in den USA.
Die Federal Trade Commission hat selber geklagt, also weil sie hatte davor eben zwei andere Firmen erfolgreich verklagt. Also die sind dann verboten worden. Costcott ist so ein Fall. Seit in den 40er Jahren diese Kombi erfunden wurde, Direktvertrieb und MLM, hatte schon für einen Boom gesorgt. Ne? Und es hat aber auch zu Problemen gesorgt. Und da gab es eben viele Beschwerden auch.
Die Federal Trade Commission hat also vorher zwei Anbieter, die sowas wie Endless Chain Recruiting, so nennt man das, angeboten hat, verklagt und guckt jetzt genauer drauf, was machen eigentlich diese MLMs im Markt in den USA und klagt in dieser Situation in den 70er Jahren gegen Amway, den größten Anbieter von MLMs damals, auch bekannt als The American Way Association. Und der Vorwurf lautet hier, Amway ist ähnlich wie diese Anbieter, die vorher verklagt wurden, auch ein Anbieter, der so ein bisschen shady ist, der zum Beispiel, das ist einer der Vorwürfe, Gewinne, die man machen kann, wenn man da reingeht in das System, falsch darstellt und auch falsch darstellt, wie viel man erstmal überhaupt zuschießen muss, Stichwort Internal Buying, um hier ein okayes Einkommen zu generieren.
Es kommt also zum Gerichtsverfahren, das sich über mehrere Jahre zieht und an dessen Ende ein Ergebnis steht, das viele Gegner von MLM-Modellen bis heute noch verwundert.
Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ist es eben leider anders gelaufen. Ja, da gibt es auch viel Kritik an dem Urteil. Amway hatte damals gesagt, ja, wir haben Safeguards und die wurden aber nie überprüft oder getestet. Also es war wirklich auch ein historischer Zufall, der für die Entwicklung so gesorgt hat.
Also Teile des Gerichtsverfahrens und des Urteils waren auch, dass gesagt wurde, zumindest müssen diese Unternehmen so eine Art Kontrollmechanismus, Safeguards einführen, um sicherzustellen, dass es okay zugeht mit der Bezahlung von Vertrieblerinnen zum Beispiel. Auch das wurde nicht richtig gecheckt. Es war also insgesamt ein historischer Zufall, der dafür gesorgt hat, dass es bis heute noch MLMs in den USA gibt. Seit 1979 wird dieses Urteil so ein bisschen als Freifahrtschein von MLM-Vertretern genutzt, um zu behaupten, dass MLMs doch komplett unproblematisch und legal sind.
Multi-Level-Marketing kann sich also hier weiterentwickeln. Und zwar in eine zum Teil hochproblematische Richtung. Und das sorgt auch dafür, dass es bis heute weiterhin sehr seltsame MLM-Modelle gibt. Und ein Modell nannte sich zum Beispiel Black Oxygen Organics.
Das war ein Kanadier, der ist verurteilt. Und der hatte eben in seinem Garten schwarze Erde, schwarze Heilerde gefunden und hat die in Tütchen verkauft. Ja. Das ist quasi so ein Beispiel. Man hat was, was eigentlich überhaupt gar keinen Wert hat. Und das würde man nie richtig verkaufen können. Aber schafft man ein MLM-System aufzuziehen, dann kann man damit Geld machen.
Typ ist auf jeden Fall mein Vorbild. Ja. Wenn ich das so doof sagen darf. Find sehr cleveres auch. Scheme.
Ich habe noch keinen Garten, aber vielleicht, wenn es den erstmal gibt, dann finde ich vielleicht auch Heilerde. Also das ist vielleicht auch so ein Hauptproblem. MLM für sich genommen ist natürlich einfach eine Art des Verkaufens, wenn man so will. Aber ist natürlich durch seine Struktur schon sehr anfällig für Scammer und für falsche Versprechen, obwohl auch schon okaye Produkte über Netzwerkmarketing verkauft werden können. So viel also zu einer kleinen Geschichte des Multi-Level-Marketings. Ein Großteil dieser Businesses ist legal, aber moralisch, vor allem wenn es nicht um Produkte mit einem realen Nutzen oder Haushaltsgeräte geht, zumindest fragwürdig.
So, wie hat es dieses irgendwie shady Business dann trotzdem geschafft zu überleben und uns bis heute auf Instagram zu belästigen?
In einem MLM werden finanzielle und emotionale Anreize gesetzt, die die Verkäufer an das Unternehmen binden.
Und jeder neu geworbene Verkäufer ist erstmal auch ein Kunde für das Unternehmen, Stichwort Internal Buying.
Und von der Vorstufe des Bürstendirektvertriebs über die ersten Schritte des Vitaminpillenvertriebs entwickelte sich MLM dann auch dank Partyplanning und Tupperware zu einem weltweiten sozialen Phänomen und sorgte dafür, dass irgendwo in einer dunklen Ecke eures Schranks wahrscheinlich heute noch eine Tupper-Plastikdose im besten Fall mit nichts mehr drin lauert.
Und nur darauf wartet von euch dann doch, falls nichts drin ist, mit einem lieblos geschmierten Käsebrot befüllt und in den Rucksack gestopft zu werden. Ihr merkt, MLMs sind wirklich überall.
Genau, gleichzeitig ist Multi-Level-Marketing nur ein Bruchteil des kompletten Handels auf der Welt. Also wir reden über ein sehr shiny Phänomen vielleicht, eines, das auch sehr viele Menschen beschäftigt. Aber der Einzelhandel im Laden oder auch der Onlinehandel machen immer noch ein Vielfach des gesamten Umsatzes auf der Welt aus.
Es ist einfach ein Beispiel dafür, welche Rolle soziale Netzwerke, jenseits von der rein ökonomischen Frage, kaufe ich etwas online oder nicht, spielen und welche Rolle auch so etwas wie kultartige Gemeinschaften für ein Unternehmen spielen können.
So, und wir haben jetzt am Schluss noch einen Hörtipp für euch. Wir haben ihn zwischendurch schon erwähnt, nämlich den Podcast Who Killed Tupper vom Deutschlandfunk, auf dessen Recherche so ein bisschen auch diese Folge basiert hat. Legen wir euch sehr ans Herz, könnt ihr überall hören, vor allen Dingen in der Deutschlandfunk-App.
Kann ich selber wirklich nur empfehlen und wir können uns jetzt auch nochmal bei euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wir haben nämlich jede Menge Rückschriften bekommen auf unsere Folge von vor 4 Wochen, glaube ich, schaut mal in unseren Feed. Anfang des Jahres haben wir euch nämlich mit einer kleinen Challenge konfrontiert. Jeder aus dem Host-Team hat versucht, den spannendsten Indikator zu finden, der eine Wirtschaftsgeschichte anhand einer Zahl erzählt. Wir hatten jeder aus dem Host-Team einen Vorschlag und euch gebeten, abzustimmen, welcher Vorschlag euch am besten zustimmt. Es ging um das Wirtschaftswachstum von Mecklenburg-Vorpommern, um die Frage, wie lange man als CEO eigentlich arbeiten muss, um das gleiche Einkommen zu haben wie ein Otto-Normalverdiener oder zum Beispiel eben auch den World Container Index.
Und für diesen World Container Index ist unsere liebe Kollegin Bo zuständig gewesen und der hat tatsächlich das Herz der Zuhörerinnen und Zuhörer von euch am ehesten gewonnen, auch wenn Gregor ziemlich weit vorne mit dabei war.
Knappes
ich
Rennen,
würde ich sagen, Kopf ich war abgeschlagen hinten, aber Glückwunsch an euch, Glückwunsch liebe Bo, du darfst daraus eine ganze Folge machen.
Und darauf könnt ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen. Wir schicken Bo auf jeden Fall bald los an den Hamburger Hafen oder an einen sonstigen Containerumschlagplatz ihrer Wahl. Fall. Das war jedenfalls die Folge What the Wirtschaft für heute zum Thema Multilevel Marketing. Hört nochmal ran in den Tupper-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Gregor Lischka.
Und ich bin Markus Wolf.
Redaktion hatte Anne Göbel.
Und der Producer war Chukri Gustmann.
Macht's gut und fallt auf keine Heilerdenversprechen auf Instagram und sonstige MLMs rein.
Genau, watch your step. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.